fast am Telefon verbunden. Es ist eine Internetschalte. Bin ich jetzt mit Herrn Axel Jahn, Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung für Naturschutz in Hamburg. Hallo, Herr Jahn.
Hallo, Gerti.
Ein Jahr haben wir uns nicht gesprochen und es war ja ein sehr bewegtes Jahr. Auch für die Loki-Schmidt-Stiftung. Hat Corona Sie in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder beflügelt?
Ja, das kann man sagen. Wahrscheinlich beides. Es hat uns noch ein wenig mehr beeinträchtigt, aber es gibt Licht und Schatten, will ich mal sagen. Also zum einen ist es so, dass wir ja eigentlich sehr viele Veranstaltungen machen. Wir machen Umweltbildung, wir haben eigene Häuser, eigene Ausstellungen. Sie können sich vorstellen, da sind uns hunderte von Veranstaltungen ausgefallen. Wir hatten ganz viele Kitas, ganz viele Schulklassen, mit denen wir was machen wollten. Das war im Frühjahr, als die Schulen zu waren, komplett weg. Diese Umweltbildungsarbeit ist zwar nicht kostendeckend, aber es entstehen doch durch jede Führung auch ein paar Einnahmen, weil die Schulklassen auch einen Unkostenbeitrag zahlen. Das heißt, wir hatten auch echte Mindereinnahmen. Auch bei den allgemeinen Spendeneingängen sah man das, sodass wir auch ein Vierteljahr im Frühjahr Kurzarbeit machen mussten für das komplette Team der Stiftung. Wir sind auch immer noch ein wenig besorgt, weil wir sind eben zu 40% von Spenden abhängig in unserem Umsatz und können die Mitarbeiter auch nur bezahlen, wenn da Geldeingänge gibt. Also es war schon bewegend und auch beunruhigend, wenn man wirtschaftlich für seine Stiftung verantwortlich ist. Dann kommt noch dazu, dass wir jetzt ja wieder im zweiten Lockdown sind. Die Häuser sind wieder geschlossen. Es kommen auch wieder kaum noch Gruppen zu uns. Und das ist schon nicht so witzig, weil man muss eben wissen, dass wir 5 Mitarbeiter haben, die eigentlich für Umweltbildung zuständig sind. Die haben jetzt andere Aufgaben, die entwickeln Programme, die sie dann im Frühjahr, wenn die Häuser wieder offen sind, machen können und Ähnliches. Aber das war ein spannendes Jahr. Das sind vielleicht die negativen Seiten, die wir da erlebt haben.
Wenn Sie sagen, die Häuser mussten schließen, was sind die Häuser?
Wir haben in der Fischbecker Heide und in der Boberger Niederung in Hamburg eigene Informationszentren, wo wir eine Ausstellung betreiben und wo in jedem dieser Häuser auch Umweltbildungsprogramme mit Kindergärtengruppen, mit Schulklassen, aber auch für erwachsene Familien etc. stattfinden. Da haben wir pädagogisches Personal, wo Umweltpädagogen sind, die mit diesen Gruppen dann arbeiten. Und das sind unsere Orte, wo man in Hamburg eben die Stiftung auch erleben kann. Das haben wir in Berlin leider nicht und in anderen Städten auch nicht. Aber in Hamburg haben wir diese beiden Orte, wo Gruppen hinkommen, in schönen Naturschutzgebieten, wo man dann auch hingeht, wenn man zum Beispiel eine Wanderung machen will und da sich eine Karte holt, sich informiert über die Landschaft und dann kann man da eine Wanderung starten. Das sind wichtige Orte für uns, wo eben Naturschutz und Umweltbildung stattfinden kann.
Aber ich hätte gedacht jetzt im Lockdown, draußen rumlaufen darf man ja noch. Das heißt, man könnte zu Ihrem Haus gehen und außen dürften Sie dann die Karten ausgeben, To-Go-Verkauf, so das läuft noch oder auch nicht?
Das haben wir gemacht, da gab es dann so Kästen, wo man sich sowas rausnehmen konnte. Das Hauptproblem war eigentlich, dass während die Häuser geschlossen werden mussten, muss man ja sagen, waren gleichzeitig die Naturschutzgebiete total überfüllt. Denn es sind beides naturnahe Naturschutzgebiete mit der S-Bahn gut zu erreichen. Sie können sich vorstellen, die hatten, gerade als die Schulen zu waren, wo sollten die Eltern mit ihren Kindern hin? Die Spielplätze waren ja auch gesperrt. Also gingen die in die Grünanlage, die Parks waren überfüllt, also gingen sie in die Naturschutzgebiete. Und in den Naturschutzgebieten ging es dann tatsächlich auch ganz schön drunter und drüber. Die Wege wurden ständig verlassen. Wir hatten neue Teiche für Amphibien buddeln lassen, zusammen mit der Behörde. Da saßen an jedem Teich 2 Familien, die haben mit ihren Kindern Sandburgen gebaut. Die Behörde hat dann freundlicherweise auf unsere Hinweise hin und mit uns zusammen in dem einen Naturschutzgebiet sogar so eine Art Streifendienst eingerichtet, wo Ehrenamtliche praktisch jeden Tag durchs Gebiet gelaufen sind, im Westen und so weiter, und die Leute angesprochen haben. Und ich habe es auch mal mitgemacht, um zu wissen, was da passiert. Und es lief. Man drehte eine Runde und wenn man am anderen Ende ankam, konnte man vorne wieder anfangen. Weil die Leute, saßen überall in den Naturschutzgebieten. Gerade da in Feuchtgebieten und Sümpfen machen sie das natürlich nicht, aber in Trockenrasen und Heiden, das sind natürlich auch einladende Gebiete, wo man ein Sonnenbad nehmen kann. Die Leute waren eigentlich gutartig, aber oft fehlte das Wissen und die Einsicht. Und man sieht natürlich auch die Not, dass gerade Leute, die im Geschosswohnungsbau mit 2 Kindern in einer vielleicht doch begrenzten Wohnung leben, dass sie raus wollen.
Ja, klar.
Aber es war in der Natur echt eine Belastung.
Machen Sie sowas wie virtuelle Führungen, dass Sie ins Klassenzimmer gebeamt werden, also mit Beamer?
Das machen wir nicht, aber wir haben Apps, wo man im Prinzip Rundgänge machen kann, wo der Lehrer mit den Kindern losgehen kann durch das Naturschutzgebiet, weil uns eigentlich immer wichtig ist, dass die Kinder tatsächlich in die Natur kommen. Und für die Gruppen, die bei uns regelmäßig Gäste sind, also regelmäßige Kunden, wenn Sie so wollen, die haben von uns Pakete geschickt bekommen, wo sie Anleitungen erhalten haben, was die selbst draußen in der Natur machen können. Also wie sie praktisch rausgehen, Natur erleben können, kleine Dinge, die sie basteln aus Naturmaterialien und so weiter und so fort. Was es dort zu entdecken gibt, die versorgen wir auf diesem Weg und wir hoffen so, dass die Kinder trotzdem Natur erleben können, weil das ist ja eigentlich das, was uns da am Herzen liegt und das ist neben den vielen anderen Dingen ja auch was, was sicherlich dann etwas zu kurz kommt, wenn auch andere, es sind ja auch nicht alle Familien, die da im Naturschutzgebiet sitzen, das sind ja auch nur bestimmte. Und wir wollen eigentlich gerade die Kinder auch erreichen, die von ihren Elternhäusern nicht so an die Natur herangeführt werden.
Jetzt haben Sie gesagt, Apps könnten Leute wie ich, wenn ich sage, oh, ich will mal so eine Wanderung in Hamburg machen, die App, ist die öffentlich?
Öffentlich, kostenlos, die hat die Behörde erstellt, wir haben daran stark mitgewirkt, die heißt natürlich Hamburg und da findet man eigentlich ganz viele tolle Fuhrenvorschläge und Informationen, die man sich vorher runterladen kann und dann, wenn man losläuft, hat man praktisch eine Landkarte und hat auch Erläuterungen, was man links und rechts des Weges erleben und sehen kann, mit schönen Fotos, mit kleinen Videos drin und so, ist gut gemacht.
Gut, also das sind die Schattenseiten und natürlich die finanzielle Situation trifft ja viele. Was war denn auf der positiven Seite? Vielleicht doch irgendetwas im letzten Jahr. Wie Sie sagen, mehr Leute also, gehen in die Natur, ist doch erstmal schon mal nicht schlecht, wenn sie nicht gerade rumtrampeln.
Ja, genau. Und das Blöde war für uns, um nochmal kurz das Negative zu benennen, dass wir sie dabei nicht begleiten konnten. Also normalerweise hätten die ja vielleicht in unseren Veranstaltungen und so kam es auch zu diesem. Stimmt. Problemen, die wir hatten. Aber kommen wir zum Positiven. Zum Positiven kann man eben sagen, dass das Interesse an Naturthemen eher gestiegen ist und die Menschen solche Orte aufsuchen. Es war dann auch, muss ich nochmal sagen, so spendenmäßig, dem am Anfang im März, April ist der Spendeneinkommen total zusammengebrochen. Und wir haben dann unsere Unterstützer angeschrieben und haben so eine Art Corona-Mailing, wenn Sie so wollen, gemacht und haben dadurch erfreulicherweise eine Unterstützung erfahren, die zumindest so gut war, dass das Jahr noch nicht verloren ist. Es steht noch nicht fest, dass wir das Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen können. Es wird möglicherweise auch ein negatives. Aber es hat uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Das ist das eine, dass die Leute auch bereit sind, tatsächlich solche Organisationen in solchen Zeiten zu unterstützen. Und das zweite Erfreuliche ist, dass wir in diesem Jahr zwei Fälle hatten, wo Menschen, die Land besitzen, oft ist es nur ein kleines Stückchen Moor oder ein kleines Stückchen Wiese oder eine Apfelwiese oder in einem Fall auch ein bisschen mehr, gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass unser Grundstück auch nach unserem Tode weiterhin der Natur dient. Corona ist ja auch eine Situation, wo man sich solche Fragen stellt, was bleibt eigentlich oder was soll werden, wenn ich mal nicht mehr bin. Das kann ja auch leider eben ganz schön schnell gehen. Und da gab es eben zwei Fälle, wo Menschen gesagt haben, wir möchten gerne, dass auf unserem Land nicht wieder intensive Landwirtschaft stattfindet oder eine Bebauung stattfindet oder was immer man sich vorstellen kann, sondern wir möchten, dass mein Stück Land, an das ich so viel Liebe gegeben habe und wo ich auch so viel für die Natur getan habe, dauerhaft der Natur dient und deswegen schenken wir das noch zu Lebzeiten der Loki-Schmidt-Stiftung. Das heißt, sie sind jetzt sozusagen gar nicht mehr Eigentümer, die leben noch auf dem Land oder mit dem Land, nutzen das auch noch. Es gibt sowas wie ein Niesbrauchsrecht, das heißt, dass die Person, die dieses Niesbrauchsrecht dann erhält, alle Rechte und Pflichten wie ein Eigentümer ausüben kann.
Ja.
Das Grundstück gehört schon der Natur, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Also wir als Stiftung haben keinerlei Zugriff auf diese Flächen, solange diese Menschen leben, aber wir sind schon ein Grundbuch als Eigentümer eingetragen und wenn die dann mal sterben, werden wir Eigentümer und machen da etwas weiter für die Natur, was die oft schon angefangen haben.
Sie dürfen mit denen ja sprechen, dass die mit Ihnen schon mal sagen, ich stelle mir das so und so vor, zu Lebzeiten ist ja schöner, als es hinterher im Testament zu lesen. Wenn die sagen, ich habe gedacht, ich möchte hier daraus eine Feuchtwiese machen, das sage ich jetzt wegen der Blume des Jahres gerade, und macht ihr das weiter und dann sagen die, klar, machen wir weiter. Und man spart dabei Erbschaftssteuer wahrscheinlich, oder?
Wir sind nicht erbschaftssteuerpflichtig. Insofern, die Erbschaftssteuer würde in unserem Fall nicht eintreten, weil wir gemeinnützig sind. Es ist der Vorteil eben, dass man das wirklich geklärt hat und dass es nicht zu Streitigkeiten deswegen kommen kann. Und dass Menschen in dem sicheren Gefühl eben, da kann jetzt nichts mehr passieren. Was auch immer geschieht, diese Fläche wird nicht mehr irgendwie anderen Zwecken zugeführt. Ich muss sagen, es bewegt mich auch, wenn man das Land, das man hat, das man bewirtschaftet oder von dem man lebt, verschenkt an so eine Stiftung. Das ist schon der maximale Vertrauensbeweis. Und für uns natürlich ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir alles tun, um diesem Vertrauen auch gerecht zu werden. Denn man kann sich ja vorstellen, nichts ist eigentlich schädlicher und schlimmer, als wenn dann jemand sagt, nee, ich will das gar nicht mehr. Und die Schenkung ist aber schon vollzogen. Und dann hat man im Prinzip jemand, der natürlich auch negative Werbung für einen macht. Das kann man nicht wollen.
Ja,
deswegen
klar.
Ist es bewegend und auch vertrauensvoll. Und wir haben zu diesen Schenkern ein sehr gutes Verhältnis in beiden Fällen. Das Interessante ist, dass die auf uns zugekommen sind und wir die vorher eigentlich nicht wirklich kannten. Die hatten sich einfach überlegt, was soll aus unserem Land werden? Und die haben dann geguckt im Internet oder wo auch immer und haben uns dann kontaktiert. Also man würde ja vielleicht denken, dass man diese Menschen schon lange kennt, die dann mit so einem Anliegen an einen herantreten. Das war in beiden Fällen nicht der Fall. Die haben einfach entschieden, Lucky Schmidt Stiftung hat einen guten Namen, hat auch einen tadellosen Ruf. Die soll es sein. Und dann haben wir gedacht, das ist ja wie Weihnachten.
Ja, ja, klar. Sie haben jetzt gesagt, ganz viel ist logischerweise ausgefallen dieses Jahr an Veranstaltungen. Hat es überhaupt irgendwelche geben dürfen?
Der Tag der Stadtnatur zum Beispiel war echt super Drama, kann man sagen. Das wäre der 10. lange Tag der Stadtnatur geworden in diesem Jahr. Und wir hatten 240 Veranstaltungen vorbereitet. Und dann kam Corona. Und dann hieß es, bis jetzt die Rechtslage war auch so unklar, was machen wir jetzt? Wir haben da immer 50.000 Programmhefte gedruckt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir drucken die 50.000 Hefte und dann ist die Stadt. Kurz vorher, das war ja Mitte Juni, da begannen die Lockerungen, stellte sich heraus, dass es unter bestimmten Bedingungen, also möglich Hygienekonzept, vorherige Anmeldung, Erfassung der Teilnehmer etc. möglich ist mit begrenzter Teilnehmerzahl. Und dann haben wir tatsächlich noch an dem Tag 70 oder 80 Veranstaltungen hinbekommen. Wir haben den ersten, den haben wir den kurzen Tag der Stadtnatur genannt, weil es eben nur 80 Veranstaltungen waren. Und im August haben wir noch einen kleinen Tag der Stadtnatur hinterhergeschoben mit 30 Veranstaltungen zu diesem besonderen Themenschwerpunkt. Das war Natur in Parks und Gärten. Also wir hatten mal gedacht, wir müssen nicht nur in die Naturschutzgebiete gehen und auch nicht nur in die Stadt, sondern wir gucken mal in Gärten und Parks und haben dann nochmal 30 Veranstaltungen gemacht, sodass wir eigentlich jetzt ganz zufrieden sind. Aber es war echt so spannend wie ein Krimi. Können wir nicht? Wer ist überhaupt noch bereit, eine Veranstaltung anzubieten? Das ist ja für den Veranstalter im Prinzip auch ein Risiko. 100 Veranstalter, die da mitwirken am langen Tag der Stadtnatur. Und da hat natürlich jeder auch eine eigene Entscheidung treffen müssen. Deswegen sind auch nicht so viele geworden.
Ja, meine wichtige Frage an Sie ist natürlich auch, wie jetzt schon seit ein paar Jahren jedes Jahr, wie geht's den Bibern?
Bibern geht's gut, denen geht's eigentlich immer besser. Wir entdecken neue Reviere in Hamburg an Stellen, wo wir gar nicht erwartet haben. Und wir haben jetzt im Moment auch so ein bisschen so eine Situation, was wir bislang noch nicht so sehr hatten, dass sie auch hier und da mal für Schäden sorgen. Also, dass sie Gräben aufstauen, die eigentlich als Entwässerungsgräben eine gewisse Bedeutung haben, sodass wir da so ein bisschen auch tatsächlich zum ersten Mal das so ein bisschen in Richtung Biber-Schadensmanagement geht.
Also was macht man da?
Also im einfachsten Fall kann man so einen Damm auch einfach mal ausräumen. Aber die bauen natürlich neu, weil die da irgendwie sehr, das ist dem Biber zu eigen, der hat den Wunsch, Dämme zu bauen. Wenn man jetzt das nicht unterbinden kann oder möchte, dann hat man die Möglichkeit, in den Damm ein Plastikrohr einzubauen, was natürlich nicht schön ist, wo dann das Wasser auf der einen Seite, sage ich mal, 10 Meter abseits des Dammes oder 5 Meter abseits des Dammes austritt und 5 Meter oberhalb einläuft. Das verstehen die Biber nicht so ganz. Also weil die, wenn der am Damm eine Lücke ist, dann schließen die immer wieder. Aber wenn das so ein langes Rohr ist und der Eintritt und Austritt so weit oberhalb und unterhalb ist, dann scheint es wohl zu funktionieren. Soweit sind wir noch nicht, aber da müssen wir wahrscheinlich in nächster Zeit doch mal tätig werden.
Ah, okay. Wir nähern uns jetzt ja hier in strammen Schritten dem Jahreswechsel. Nächstes Jahr, dann soll ja der Impfstoff kommen und wir hoffen, dass alles dann langsam wieder in so eine Normalität zurückkommen kann, obwohl eine veränderte. Wie sieht es für Ihre Stiftungsarbeit aus? Planen Sie schon vorsichtig das nächste Jahr oder eher nur die zweite Jahreshälfte oder gar nichts?
Nee, wir sind eigentlich voll dabei. Also wir haben das auch diskutiert und haben gesagt, was machen wir? Wir wissen eigentlich nicht, wie lange dieser Lockdown jetzt noch dauert. Und wir haben uns dann eigentlich für das Prinzip Hoffnung entschieden, haben gesagt, irgendwann muss es wieder so werden. Und wir haben ja auch viele treue Freunde und Unterstützer, denen das sehr wichtig ist, auf unseren Veranstaltungen und Führungen dabei zu sein, die Vorträge zu hören und so. Und wir wollen einfach ein Signal der Hoffnung und geben und Mut machen. Deswegen haben wir uns beschlossen, wir machen jetzt ein ganz normales Jahresprogramm. Unser Jahresprogramm hat immer so 120 bis 150 Seiten und enthält auch mehrere hundert öffentliche Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Wir haben immer gedacht, drucken wir es jetzt, drucken wir das nicht. Und das ist ja auch ein Kostenfaktor. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich Mut machen, dass es irgendwann vorbei ist. Und wenn es im Januar die ersten Wochen noch keine Veranstaltungen sind, dann ist das so. Aber irgendwann wird es wieder eine Rückkehr zur Normalität geben. Und wir wollen Mut machen. Und es dient auch keinem, wenn man ängstlich sitzt und wartet. Und das bringt alles nichts. Und wir haben uns für das Prinzip Hoffnung entschieden. Ja. Naturschutz ist das Prinzip Hoffnung im Grunde genommen. Letztlich im Angesicht der Katastrophe trotzdem Bäume zu pflanzen und Flächen zu kaufen und Überlebensräume für bedrohte Pflanzenarten zu schaffen, indem man ihre Lebensräume sichert. Das ist das Prinzip Hoffnung und das wollen wir auch mit dem Veranstaltungskalender zum Ausdruck bringen.
Ich habe Ihren Kalender, vielleicht weise ich nochmal darauf hin, dieser tolle Kalender, ihr müsst ihn euch jetzt schon anschaffen, denn er läuft ab Dezember. Das heißt, wenn ihr ihn jetzt bestellt, kriegt ihr gerade noch das Dezemberblatt ein bisschen mit und dann 12 Bilder vom neuen Jahr. Dann gibt es auch die schönen Postkarten, schöne Samenpostkarten gibt es dieses Jahr auch wieder von der Blume des Jahres. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, ein immerwährender Kalender, auch sehr hübsch, also viele schöne Sachen, findet man auf der Webseite, die heißt
www.loki-schmidt-stiftung.de.
Genau, da findet man das. Und wenn man den Kalender bekommt, kriegt man außerdem noch ein tolles Heft, Stiftung Aktuell. Und da steht alles Mögliche über verschiedene Projekte drin, sehr hübsch. Und am Ende ist die Finanzen der Stiftung. Und da wollte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, außer dass ich überrascht war, dass die Einnahmen über 1 Million Euro sind und die Ausgaben auch. Bisschen niedriger. Das war 2019. Das heißt, jetzt 2020 sind die Einnahmen ja deutlich zurückgegangen, aber die Ausgaben vermutlich ähnlich, oder?
Die Ausgaben sind leider nicht so stark zurückgegangen, sodass wir noch nicht genau wissen, wie dieses Jahr für uns ausgeht. Man muss auch mal sagen, das war 2019 das erste Jahr seit einer Reihe von Jahren, wo wir mal einen kleinen Überschuss in die Rücklage einzahlen konnten. Die letzten 3 Jahre davor mussten wir immer aus der Rücklage Geld entnehmen. Die Rücklage war wirklich ziemlich zusammengeschrumpft.
Ah, okay.
Und wir hoffen, dass wir jetzt in diesem Jahr wieder halbwegs die Null schaffen, aber das ist noch nicht gesichert. Das ist jedes Jahr spannend, wenn man sozusagen nicht feste Einkünfte hat, sondern von Spenden und Fördergeldern abhängig ist, dann ist das immer spannend und letztlich braucht es für Naturschutz eben Personal, also Menschen, die den Naturschutz machen und die müssen bezahlt werden. Je mehr man bewegen will, desto größer sind auch die finanziellen Risiken, die man natürlich eingeht, wenn es mal in einem Jahr nicht so gut läuft. Aber wir sind eigentlich sehr dankbar dafür, dass wir sehr treue Unterstützer und Spender haben. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das am Ende des Jahres darstellen wird. Das wissen wir einfach noch nicht. Aber es hängt eigentlich immer davon, je mehr wir bekommen, desto mehr können wir für die Natur bewegen. So ist das.
Die Loki-Schmidt-Stiftung ist gemeinnützig. Das heißt, Spenden kann man bei der Steuer einreichen, wenn man möchte. Und ansonsten, man kann ja auch schon einen kleinen Betrag spenden. Es ist ja immer eine große Hilfe dafür. Die Webseite haben wir gesagt, noch einmal die tolle App erwähnen, die hieß?
Natürlich Hamburg und die kann ich wirklich sehr empfehlen. Die führt einen durch Hamburger Naturschutzgebiete. Das ist sicherlich eine gute Sache und es gibt übrigens auch einen Freundeskreis, in den man eintreten kann, ab 5 Euro im Monat, um uns regelmäßig zu unterstützen.
Herr Jahn, ich freue mich, dass Sie wieder sich Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen, wie jedes Jahr, jetzt schon seit gefühlt Millionen Jahren ungefähr. Wie lange sind Sie schon Geschäftsführer?
10 Jahre.
Genau, und davor habe ich, glaube ich, dreimal... Genau, mit Dr. Martens, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen und den anderen Kolleginnen und Kollegen von der Stiftung alles Gute und natürlich der Natur fürs neue Jahr und dann bis spätestens Ende 2021.
Genau, ich freue mich auch schon wieder drauf.
Haben Sie einen Musikwunsch mitgebracht?
Ja, ich wünsche mir von Silbermond, es war ein anderer Sommer, weil er ganz schön dieses Corona-Thema auch in einem Lied aufnimmt.
Vielen Dank.